Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Guten Tag. Joe Biden und Donald Trump wollen die US-Präsidentschaftswahl Ende des Jahres gewinnen. Im TV-Duell heute Nacht deutscher Zeit warfen sie sich gegenseitig vor, zu lügen.
Every single thing he said is a lie. Every single one.
I've never seen anybody lie like this guy.
Wobei Beobachter vor allem bei Trump Unwahrheiten ausmachten. Großes Thema ist aber die Klarheit oder vielleicht eher Unklarheit des betagten US-Präsidenten Joe Biden. Wie sehr wird Joe Bidens Alter jetzt zum Thema an den Finanzmärkten? Würde ein Kandidatentausch bei den Demokraten Ruhe reinbringen oder für noch mehr Unruhe sorgen? Das schauen wir uns gleich genauer an. Und außerdem in dieser Sendung, warum Olaf Scholz in Sachen Zölle und China für ganz schön viel Unruhe in Brüssel bei der EU-Kommission sorgt, jedenfalls laut Medienberichten. Warum ein Immobilienfonds in Deutschland den höchsten Verlust seiner Art seit der Finanzkrise verbuchte, ebenfalls laut Medienberichten. Und im Firmenporträt Prothesen so echt wie möglich und gefertigt in Dresden. Sie sind beide schon etwas älter, manche sagen zu alt. Sie können sich absolut nicht ausstehen und sie wollen US-Präsident bleiben bzw. es wieder werden. Heute Nacht traf Joe Biden im TV-Duell auf Donald Trump. Nina Barth.
Now please welcome the 46th President of the United States, Joe Biden.
US-Präsident Joe Biden betritt die Bühne zuerst. Danach kommt Herausforderer Ex-Präsident Donald Trump. Kein Händeschütteln. Und schon in den ersten Minuten passiert das, was Republikaner gehofft haben dürften. Biden verhaspelt sich, gerät ins Stocken.
Look, if we finally beat Medicare.
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sagt er, es sei gelungen, Medicare, das ist Teil des US-Gesundheitssystems, zu besiegen. Er meinte vermutlich Covid. Biden verspricht sich vor allem zu Beginn des Duells öfter. Trump streut genüsslich Salz in die Wunde. Er habe keine Ahnung, was Biden im letzten Satz gesagt habe. Vermutlich wisse der es selbst nicht. Der erklärt, Trump sei 3 Jahre jünger und deutlich inkompetenter.
This guy's 3 years younger and a lot less competent.
Das Problem für Joe Biden nach dieser ersten TV-Debatte ist, er konnte davon offensichtlich nicht viele überzeugen. Nach einer ersten Schnellbefragung von CNN hält die große Mehrheit Trump für den Gewinner und berichtet, die Debatte werde im Lager der Demokraten zum Teil sogar als Katastrophe aufgefasst.
Ja, und für viele geht es bei den Präsidentschaftswahlen in den USA um nicht weniger als um die Zukunft der Demokratie und der internationalen Zusammenarbeit, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen. Biden gegen Trump. Dieses Duell ist bereits sehr aufgeladen, doch nun wird das Alter von Joe Biden noch mehr zum Thema. Und damit geht die folgende Frage an Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Ist der extrem unfrische Auftritt von Joe Biden auch ein Thema bei Ihnen?
Es ist auf alle Fälle Tagesgespräch an den Börsen. Man schaut mit ziemlicher Sorge auf die USA, natürlich aus der Sicht der Märkte heraus. Denn die USA sind wichtiger Handelspartner und Handelsbeschränkungen, wie sie zum Beispiel unter Trump drohen könnten erneut, die würden natürlich diesen Handel beeinträchtigen und damit eben auch die Geschäftsaussichten der Unternehmen. Und gerade deshalb ist es natürlich ein großes Thema hier, welcher Präsident, Schaffskandidat letztendlich das Rennen machen wird. Und auch an den Märkten selbst wirkt sich das Ganze aus. Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit aus den USA rentieren aktuell bei 4,3%. Also hier ist der sogenannte Risikoaufschlag leicht angestiegen. Die natürliche Fluchtwährung in dieser Welt ist der US-Dollar. Man hat keine andere, heißt es auch hier lapidar. Deshalb der Euro fast unverändert hier bei einem Dollar 0,701. Es hat Ausschläge beim Dollar gegeben. haben. Während der Debatte, das alles hat sich aber wieder erledigt. Bleibt jedoch die Frage, wer macht das Rennen um den Präsidentenposten in den USA? Und darüber habe ich mich im Vorfeld dieser Sendung mit Carsten Bjeski unterhalten. Er ist Chefvolkswirt bei der niederländischen Großbank ING, dort zuständig für den deutschsprachigen Raum. Und meine erste Frage war, nachdem es ja sehr viele Forderungen aus der Politik gab, aber auch aus der Wirtschaft, Joe Biden gegen einen jüngeren Kandidaten oder eine Kandidatin auszutauschen, wie wahrscheinlich ein solches Szenario ist.
Ja, für die Demokraten sind die schlimmsten Albträume wahr geworden. Ich schließe es nicht mehr aus, weil es gibt immer noch ein bisschen Zeit auch. Wir sind jetzt Ende Juni. Ich denke, dass viele Demokraten denken, wir haben noch Zeit. Nur heißt es auch, dass Joe Biden ziemlich starrsinnig ist und nicht alleine aus sich selbst zurücktreten wird.
So oder so wird das Ganze zu einer Hängeparty führen. Wie sieht man das an den Finanzmärkten?
Ja, erstmal sind die Finanzmärkte doch vor allem gerichtet auf Frankreich und noch nicht so sehr die USA. Ich meine, wir haben auch inhaltlicher in der Diskussion fast gar nichts gehört. Und die Finanzmärkte werden wirklich abwarten auf September, Oktober. Wenn man dann wirklich kurz vor den Wahlen ist, sollte es dann so sein, was sie jetzt gestern Abend ja auch schon bestätigt hat, dass Donald Trump weit führt in den Umfragen, dann wird das vor allem für die europäischen Märkte sich ziemlich negativ äußern.
Dabei ist man ja eigentlich so von der grundsätzlichen Auffassung her so gestrickt an den Märkten, dass man sagt, Republikaner gut, Demokraten schlecht, oder?
Ich kann mir auch vorstellen, dass das für die amerikanischen Börsen gar nicht so verkehrt ist. Das haben wir ja auch 2016 gesehen, als Trump gewählt wurde. Da gab es einen ganz kurzen Schock und die amerikanischen Aktienmärkte haben sich gut entwickelt. Denn wenn man sich so ein bisschen überlegt, was könnte an Wirtschaftspolitik kommen, dann wird auch Donald Trump America First machen. Er wird die amerikanische Industrie weiter unterstützen. Es wird weniger Nachhaltigkeit und grüne Transformation geben. Das größte Problem wird für Europa sein. Denn dann werden die Märkte halt das Thema spielen, Unterstützung für Ukraine, Fragezeichen, NATO-Mitgliedschaft und Handelskriege, und das alles ist für Europa negativ.
Und was bedeutet das für die deutschen Unternehmen, die ja weiter Geschäfte in den USA machen wollen?
Mehr Unsicherheit. Die deutschen Unternehmen werden sich deutlich überlegen müssen, ob man noch weiter investiert, ob man auch investieren darf und was dann Auflagen wären, zum Beispiel unter einem Präsidenten Trump, sodass auch europäische, deutsche Unternehmen weiterhin Geschäfte in den USA machen können.
Das heißt, Sie befürchten vielleicht sogar einen Rückzug deutscher Unternehmen aus den USA?
Das glaube ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass unter einem Präsidenten Trump auch mehr Druck ausgeübt wird auf deutsche Unternehmen, um die Geschäfte mit China offen zu legen und die Geschäfte mit China vielleicht zu reduzieren. So nach dem Motto, wenn ihr Geschäfte in den USA machen wollt, dann wollen wir bitte sehen, was ihr in China macht, und reduziert bitte euer Exposure, eure Geschäfte in China.
Und werden die deutschen Unternehmen einem solchen Druck folgen?
Der amerikanische Binnenmarkt ist einfach noch extrem wichtig, und für deutsche Unternehmen ist es eigentlich fast unmöglich, nicht in den USA Geschäfte zu machen, auch für die deutsche Konjunktur. Ja, wir haben es im letzten Jahr ja gesehen, dass wieder 10% unserer Exporte in die USA gehen. Also es ist unvorstellbar, ein deutsches Unternehmen, eine deutsche Konjunktur ohne guten Handel mit den USA zu sehen.
Spielen denn die hohen Schuldenstände der öffentlichen Hand in den USA überhaupt noch eine Rolle?
Da hätte man gedacht, dass das in der politischen Diskussion eine Rolle spielt, aber definitiv aktuell nicht, an den Märkten auch nicht. Aber so wie wir jetzt ja auch in Europa sehen, kann sich so ein Bild ganz schnell umdrehen, denn die amerikanischen Staatsfinanzen sind nicht gesund. Sollte auch der nächste Präsident erstmal wieder ordentlich auf die Tube drücken mit Konjunkturprogramm, dann wird das Thema Finanzierbarkeit der amerikanischen Staatsverschuldung definitiv wieder zurückkehren.
Soweit Carsten Bjeski von der niederländischen Großbank ING, Chefvolkswirt dort.
Und da wurde ja gerade angesprochen, am Wochenende wird erstmal in Frankreich gewählt. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar?
In Unsicherheiten. Der deutsche Aktienindex nur mit einem leichten Plus von 54 Punkten oder 0,3% bei 18.265 Punkten. In Frankreich verliert der Leitindex CAC 40 0,3%. Anleihen dort mit 10-jähriger Laufzeit mit einer Rendite von 3,3%. Deutsche Anleihen werden da als sicherer Hafen wahrgenommen. Die Umlaufrendite ist hier um einen Basispunkt auf 2,5% gesunken, weil es bei den Anleihen Zugewinne bis 45 Euro Cent gegeben hat.
Und den Euro, den haben wir schon angesprochen, fehlt jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch der Goldpreis.
Gold bewegt sich gemächlich nach oben. Auch hier nimmt man höheres Risiko wahr. Aktuell kostet die Feinunze $2.334,91. Das sind $23,13 mehr.
Stefan Wolf war das an der Börse in Frankfurt am Main. Wer etwas oder viel Geld auf dem Konto liegen hat, wird vom Bankberater oder der Bankberaterin gerne zu einem Kaffee in die Filiale geladen. Und in manchen Fällen schlägt der Berater vor, das Geld in Immobilien zu investieren, zum Beispiel über einen Fonds der bankeigenen Fondsgesellschaft. So etwas bieten zum Beispiel die Sparkassen, aber auch die Volks- und Raiffeisenbanken an. Investieren in vermeintliches Betongold, in Immobilien. Das wird schon gut gehen, oder? Bei einem Fonds der Union Investment, das ist die Vorgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, ist es aber nicht gut gegangen. Es geht um den Verlust von möglicherweise hunderten Millionen Euro. Was ist da passiert und droht das auch bei anderen Immobilienfonds? Gregor Lischka.
Offene Immobilienfonds sammeln Geld von Anlegerinnen und Anlegern und investieren es dann zum Beispiel in Bürogebäude, Shoppingmalls und Hotels oder eben, wie im Falle des Uni-Immo-Wohnen-ZBI, einem Fonds der Union Investment, in Wohngebäude.
Solche Fonds können für Anlegerinnen und Anleger in Betracht kommen, die eine mittel- bis langfristige Geldanlage suchen,
heißt es bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin.
Etwaige Wertschwankungen sowie einen möglichen Kapitalverlust sollten sie allerdings verkraften können.
Genau dieses Szenario ist für einige Anlegerinnen und Anleger bei der Union Investment im Laufe der Woche eingetreten. Der Uni-Immo-Wohnen-Fonds sackte um ca. 850 Millionen Euro ab. Ein Wertverlust von rund 17%. Es ist der höchste Tagesverlust bei einem Immobilienfonds seit der Finanzkrise 2007-2008. Die Union Investment verweist auf Nachfrage auf ein schwieriges Marktumfeld. Steigende Zinsen machten für Investoren andere Anlagen attraktiv. Wohnimmobilien sind in den letzten Monaten im Preis gefallen. Gleichzeitig ist das Transaktionsvolumen von Wohnimmobilien, also die Aktivität auf dem Immobilienmarkt, nach Aussage von Michael Grote, Professor an der Frankfurt School of Finance, drastisch eingebrochen.
Keiner will mehr verkaufen, weil keiner sich sozusagen die Blöße geben will, zu diesen niedrigen Preisen zu verkaufen.
Das ist vereinfacht gesagt so lange kein Problem, wie nur ein paar wenige Leute ihre Fondsanteile zurückhaben wollen. Dafür sehen solche Fonds entsprechende Rücklagen vor.
Wenn jetzt aber immer mehr Leute kommen und ihr Geld zurückhaben wollen, dann muss der Fonds anfangen, Immobilien zu verkaufen. Und das ist jetzt passiert. Die Immobilienpreise sind niedrig, die Bewertung bei den Fonds noch hoch. Und damit ich die jetzt verkaufen kann, muss ich die ja runterschreiben auf die aktuelle Marktbewertung. Und genau das sehen wir jetzt.
Von Seiten der Union Investment heißt es unter Verweis auf das schwierige Marktumfeld und die deutlich gesunkene Investorennachfrage für Wohnimmobilien:
Trotz operativ erfolgreicher Maßnahmen, wie zum Beispiel der Steigerung der Mieterträge, kann sich Unilmo Wohnen ZBI dieser Marktentwicklung nicht entziehen.
Nach Auffassung von Michael Grote von der Frankfurt School of Finance könnte das Problem nun auch auf andere Fonds übergreifen und sich nicht nur auf den der Union Investment beschränken.
Also ich denke, dass wir hier schon ein Risiko haben, dass Leute auch jetzt ausgelöst durch diese Aktion bei der Union Investment, die sie runterschreiben, dass Leute auch bei anderen Wohnimmobilienfonds die gleiche Dynamik dahinter vermuten.
Wenn Anleger nun auch anderen Wohnimmobilienfonds misstrauen, einen Wertverlust befürchten und ihr Geld abziehen, dann führt das dazu, dass auch dort Neubewertungen fällig werden könnten und der befürchtete Wertverlust erst recht eintritt. Es wäre ein Stück weit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Gregor Lischka war das. Es bleiben nur noch wenige Tage. Sollte es keine Einigung mehr geben, wird die Europäische Union ab dem 4. Juli Strafzölle auf Elektroautos made in China erheben. Noch gibt es die Hoffnung, dass es eine gütliche Einigung gibt. Vor wenigen Tagen war auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in China, auch wenn primär die EU-Kommission zuständig ist. Jörg Münchenberg, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio, hat den Minister nach China begleitet. Hallo Jörg.
Hallo Benjamin.
Und jetzt soll sich Bundeskanzler Olaf Scholz gemeldet haben mit einem Kompromissvorschlag. Auf einmal sollen die EU und China gegenseitig gleich hohe Zölle einfordern. Was genau schlägt der Kanzler da angeblich vor?
Also die Quelle ist das Handelsblatt und das Handelsblatt berichtet, dass sich der Bundeskanzler dafür stark gemacht hat, dass beide Seiten eben gleich hohe Zölle erheben. Die Rede ist von 15%, aber diese exakte Höhe könne sich auch noch ändern. Zum Hintergrund vielleicht nochmal, bislang erhebt China auf europäische Autos 15% Zölle, die EU 10%. Und das Handelsblatt schreibt auch weiter, wenn dieser Kompromissvorschlag des Kanzlers mehrheitsfähig sein sollte, dann sollte die Kommission auch ihren bisherigen Vorschlag Bundesstaat, das sind ja diese Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos, von zusätzlich bis zu 38% zurückziehen. Ich habe das Kanzleramt heute angefragt, die wollten sich da nicht öffentlich positionieren, nur so viel, man begrüße die Gespräche zwischen der Kommission und China über einen möglichen Kompromiss im Zollstreit. Diese Gespräche haben ja am Montag begonnen und es heißt weiter, China müsse sich bewegen, um faire Wettbewerbsbedingungen wiederherzustellen. Also keine klare Antwort, aber es ist ja durchaus bekannt, dass der Kanzler von diesen Ausgleichszöllen eher wenig hält und natürlich fürchtet nicht zuletzt die deutsche Autoindustrie, die ja extrem abhängig ist vom chinesischen Markt, Vergeltungsmaßnahmen, und der Kanzler will natürlich auch alles unterbinden, um das erhoffte Anziehen der Konjunktur hier nicht in Frage zu stellen.
Und trotzdem kann der Kanzler eben, Stichwort Zollunion, nicht mal eben europäische Zollpolitik alleine machen. Wie kommt das denn bei der EU-Kommission an, was möglicherweise der Kanzler da will?
Ja, die Kommission wird von dem Vorstoß gar nichts halten, denn er geht natürlich am Kern des Konflikts vorbei. Diese angedrohten Ausgleichszölle haben ja allein das Ziel, Wettbewerbsnachteile, die den europäischen Herstellern durch die staatliche Subventionspolitik in China entstehen, wieder auszubügeln. Also es sind auch keine Strafzölle, es geht allein um den Ausgleich, um wieder zu fairen Wettbewerbsbedingungen zu kommen. Und das Handelsblatt zitiert auch allgemein die EU-Kommission, die ja ausschließlich für die Handelspolitik zuständig ist, wonach der Vorstoß von Scholz keine Option sei. Aber man hat natürlich auch die Sorge, dass der Kanzler versuchen könnte, hier mit diesem vermeintlichen Kompromissangebot eine politische Mehrheit zu organisieren. Denn man muss noch mal wissen, diese Ausgleichszölle treten zwar Anfang Juli vorläufig in Kraft, aber es fließt eben noch kein Geld. Erst wenn die Gespräche wirklich endgültig scheitern, dann könnten diese Ausgleichszölle im November endgültig fällig werden. Das müsste aber auch mit qualifizierter Mehrheit von den Mitgliedstaaten beschlossen werden.
Sie haben den Bundeswirtschaftsminister in China begleitet. Was ist da Ihr Eindruck? Ist der eher Team EU-Kommission, Ausgleichszölle? Oder, wenn die Berichte zutreffen, Team Scholz?
Also Habeck, muss man sagen, versucht den Spagat. Als Wirtschaftsminister hat er natürlich kein Interesse an einem Handelskrieg. Insofern hält er auch die Ausgleichszölle für keine gute Idee. Das hat er auch in China mehrfach gesagt. Jetzt kommt aber das große Aber. Er hat auch wieder immer wieder betont, dass die Kommission eben eine fundierte Untersuchung vorgelegt hat. Die Ergebnisse seien überzeugend. Dem müsse sich China stellen und deshalb eben auch mit der Kommission verhandeln. Also das ist schon eine härtere Linie als die des Kanzlers. Und Habeck ist in China ja auch sehr robust und nachdrücklich aufgetreten. Nun muss man sagen, wenn das wirklich alles stimmt mit dem Vorstoß des Kanzlers, dann würde er diese doch klare Botschaft des Wirtschaftsministers eher wieder verwässern und könnte China auch natürlich in der Annahme bestätigen, dass man von Deutschland eigentlich nichts zu befürchten hat und dass es sogar gelingen könnte, Europa in der Zollfrage erfolgreich zu spalten.
Das war Jörg Münchenberg. Wer Ersatz für Körperteile herstellt, muss präzise sein. Prothesen müssen reibungslos funktionieren, gleichzeitig möglichst echt aussehen. Sven Kochale hat das Schubert und Braun Prothesenwerk in Dresden besucht und dort stieß er erst einmal auf etwas Irritierendes. Hier kommt das Firmenporträt.
Der Besuch am Dresdner Firmensitz beginnt mit einem ungewohnten Anblick. Im Besprechungsraum, mitten auf dem Tisch, liegt eine täuschend echt aussehende Prothese. Ein kompletter Unterarm mit Hand und Fingern. Sie habe sogar Fingernägel und Haare, erklärt Geschäftsführer Christoph Braun.
Wir sehen zu, dass wir die Körperteile so original wie möglich kopieren. Und wenn irgendwo eine Farbe nicht stimmt, dann müssen wir eben ran und gucken, dass wir das korrigieren.
Was das bedeutet, zeigt er bei einem Rundgang. Es geht durch das Treppenhaus in die modernen Werkstatträume.
Ja, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Hier in der zweiten Etage ist die klassische Orthopädietechnik, wo wir Arme und Beine herstellen. Und in der ersten Etage ist rein die Silikontechnik. Und da können wir mal hingehen und reinsehen.
Die Räume sind sehr hell. Die LED-Lampen dort emittieren das Tageslicht. Das sei bei der Farbauswahl wichtig, erläutert Prothesendesigner Hannes Zimmermann. Um den Farbton des neuen Arms oder Fußes so genau wie möglich zu treffen, benutzt er wie ein Malermeister einen Farbfächer.
Und dann haben wir hier die verschiedenen Bereiche auf der Hand. Die Knöchel und die Fingerglieder, die einzelnen. Wir haben die Außenfläche, wir haben die Innenfläche mit mehreren Bereichen. Und das ist so hier unsere Auswahl von Farbplättchen. Und da sieht man schon, das sind ganz feine Abstimmungen. Das sind Aderformen, genau.
Immer wieder gleicht er die Farbe ab und schaut sich die Prothese von allen Seiten an. Der Lichteinfall beeinflusst die Wahrnehmung. Es geht um feine Nuancen. Der Techniker greift dann zu speziellen medizinischen Silikonen, die bei hohen Temperaturen im 3D-Drucker verarbeitet werden und dort ihre endgültige Farbe erhalten.
Das Silikon ist an sich farblos und besteht aus zwei Komponenten, wird 1:1 zusammengemixt in der Walze. Und sobald das passiert ist, härtet das aus. Naja, es geht eben wirklich dann darum, dass wir die Farbechtheit eben hier genauso herstellen können, wie wir sie am Patienten maßgenommen haben, abgestimmt haben.
Die Dresdner gehören zu den wenigen Unternehmen in der Branche, die diesen speziellen Silikondruck beherrschen. Möglich macht es modernste Technik. Firmenchef Christoph Braun bleibt vor dem großen Serverschrank stehen, der alle Abläufe steuert und auch die Mitarbeiter digital verbindet.
Jeder hat ein Tablet und auf dem Tablet sind alle Maßblätter und Patientendaten, die auf dem Server gespeichert sind. Also es gibt hier kaum Papier oder eigentlich soll es kein Papier geben, weil wir alles auf dem Rechner haben.
Hier sind jederzeit auch die komplizierten Steuerungseinheiten für die Prothesen abrufbar. Die Chips sollen Muskelimpulse erkennen und übersetzen, sodass der Patient eigenständig möglichst viele Bewegungen mit der Prothese ausführen kann.
Wir messen an ihren Muskeln, wo Signale entstehen, wo sie Strom erzeugen können über Muskelanspannung. Und dieses Anspannen des Muskels erzeugt Millivolt, und diese Millivolt können wir über Elektroden auslesen.
Anschließend erfolgt die technische Abstimmung mit Mikroprozessoren und Motoren. Das Innenleben der Prothese gleicht einem kleinen Computer. Und für den Patienten beginnt ein Lernprozess.
Es gibt mittlerweile auch Systeme, wo Elektroden wild am Stumpf verteilt werden und wo man Muskelkontraktionsmuster ausliest. Der Patient muss die nur immer wieder auch ausführen können. Also dass der Patient sagen kann, ich kann den Ellbogen beugen, ich kann ihn strecken, ich kann Hand nach innen, nach außen drehen, öffnen, schließen. Und das muss der Patient lernen, auch noch unabhängig voneinander anzusteuern und das zuverlässig. Also das ist eine richtige, komplexe Übung, das hinzukriegen.
So entstehen in der Dresdner Manufaktur Hightech-Prothesen. Und die haben ihren Preis. Eine Unterarmprothese mit Silikonüberzug und einer 3D-gedruckten Innenhand kostet etwa 20.000 Euro. Werde zusätzlich viel Technik verbaut, könne es auch schon mal in den sechsstelligen Bereich gehen. Mit einem Rezept vom Arzt übernehmen in Deutschland in der Regel die Krankenkassen die Kosten, aber nur für die Standardversorgung. Darüber hinausgehende Wünsche müssen extra bezahlt werden. Und hier hat Jonas Schubert, der andere Unternehmenschef, festgestellt, seien die Kundenvorstellungen mitunter sehr verschieden.
Der Anspruch des Deutschen ist, denke ich, teilweise größer an die Funktionalität, wobei das Außerlandes eher der Anspruch an die kosmetische Gestaltung eher einen höheren Stellenwert hat. Also im Endeffekt entscheidet der Individualismus, also quasi der Patient.
Außerhalb des Landes, damit ist zum Beispiel der arabische Raum gemeint. Seit dem Auftritt bei der größten arabischen Gesundheitsmesse vor einigen Jahren seien die Geschäftsbeziehungen in dieser Region immer enger geworden, sagt Christoph Braun. Insbesondere zu einem Krankenhaus in Riad.
Also es hat sich über Jahre aufgebaut. Das fing mit wenigen Versorgungen an. Und dann hat die Klinik das auch immer mehr beworben und die Patienten haben auch, also die Nachfrage ist ja da. Und dort ist das Günstige, dass das über die Krankenversicherung oder über den Staat, über das Gesundheitsministerium oder das Militärministerium bezahlt wird. Und ja, da gibt es auch immer nur die höchste Variante der Versorgung. Also kein Abstumpfen in Klassik- oder Basic-Versionen. Dort gibt es nur individuelle Versionen und alles mit Acrylnägeln.
Die Firma wächst, macht inzwischen einen Jahresumsatz von über 2 Millionen Euro und hat über 20 Beschäftigte. Und die bringen sogar künstlerische Fähigkeiten mit. Eine Mitarbeiterin hat in Meißen Porzellangestalterin gelernt, ein anderer ist ausgebildeter Lichtreklamehersteller. Ein dritter arbeitet am Theater und macht Musik. Für den Beruf des Orthopädietechnikers ist das zwar alles nicht notwendig, aber sehr hilfreich.
Das war das Firmenporträt. Unternehmen müssen in ihrer Werbung erklären, was sie mit dem Wort klimaneutral meinen. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofes hervor. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. In der Frankfurter Rundschau steht:
Die Führung des Süßigkeitenherstellers Katjes ist mit dem Anzeigenspruch »Seit 2021 produziert Katjes alle Produkte klimaneutral« gewaltig auf die Nase gefallen. Der BGH hat dem Unternehmen eine solche pauschale, nicht mit genauen Informationen unterfütterte Werbung untersagt. Für den fairen Wettbewerb und den Verbraucherschutz ist das Urteil wichtig, denn die Kundschaft sollte in der Tat bei den vielen Anbietern angeblich klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen erkennen können, ob Emissionen tatsächlich reduziert oder nur nachträglich kompensiert wurden. Das kann durchaus Kaufentscheidungen
Entscheidungen beeinflussen. Fakt ist, Katjes hat mit dem Werbeclaim Verbraucher an der Nase herumgeführt, heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Reduktion und Kompensation sind schließlich zwei verschiedene Dinge. Und es genügt nicht, sich, wie Katjes, hinter der Erklärung zu verstecken, Verbraucher wüssten, dass mit dem Versprechen auch Ausgleichszahlungen gemeint sein können. Eine fadenscheinige Behauptung. Werbung sollte klar und verständlich sein, findet die Stuttgarter Zeitung. Letztlich geht es doch um die Frage, wo endet Ökomarketing und wo beginnt Greenwashing, also dass Produkte umweltfreundlicher dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Das Urteil bedeutet einen wichtigen Schritt hin zu mehr Transparenz und trifft auch andere Branchen und Unternehmen.
Das war die Wirtschaftspresseschau in der Sendung Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk und mein Name ist Benjamin Hammer.